In der heutigen Folge Flutlicht an spreche ich mit einer Person, die schon eine Weltmeisterschaft spielte, bevor es die für die Frauen offiziell überhaupt gab. Petra Landers. Wie sie später auch DFB-Nationalspielerin wurde, über ihre weitere Karriere und was der Fußball bis heute für ihr Leben bedeutet, sprechen wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 103 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin immer noch die Person hinter diesem Podcast und habe auch heute wieder eine ganz tolle Gästin, und zwar ist das Petra Landers. Hallo liebe Petra, sehr schön, dass du hier bist.
Hallo liebe Mara, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich habe, als ich mich vorbereitet habe, eine Sache überlegt, die vielleicht schon so ein bisschen illustriert einen der vielen Unterschiede zwischen deiner Fußballgeneration und so der heutigen. Kannst du dich erinnern, wann du dich das erste Mal selbst im Fernsehen hast spielen sehen?
Oh ja, das war 1982.
Also dann das tatsächlich Nationalelf-Spiel gegen die Schweiz?
Ja, denke ich jetzt mal. Es kann aber auch schon die deutsche Meisterschaft mit Bergisch Gladbach gewesen sein, dass da Ausschnitte zu sehen waren, wo ich dann vielleicht auch mal durchgehüpft bin.
Also weil das finde ich nämlich eigentlich ganz spannend, wie selbstverständlich das heute ist, ne? Zum Glück, dass die Spiele gezeigt werden und ja auch noch nicht so lange, dass tatsächlich zumindest mal die erste Liga auch komplett gezeigt wird. Und wie lange es bei dir tatsächlich dann umgekehrt gedauert hat. Du hast 71 angefangen, Fußball zu spielen, habe ich gelesen, mit deinem Cousin Bubi auf der Bruna-Wiese.
Genau.
Das fand ich großartig. Das ist jetzt also keine ganz steile These, aber du wirst da vermutlich das einzige Mädchen gewesen sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Mein Cousin war auch 5, 6 Jahre älter als ich. Und es waren natürlich auch seine Freunde oder Klassenkameraden älter. Aber trotzdem hat es keinen gestört, dass ich mitspiele. Also das war fantastisch für mich. Ich konnte mich wirklich ausprobieren. Zumal ich ja durch ihn vorher nie gespielt habe. Und dann auf einmal stand ich mit den Jungs dort und durfte mitspielen. Also war schön. Ich habe auch von da an das Fußballspielen lieben gelernt.
Und dein erstes Team war tatsächlich auch ein Jungsteam, beim FC Bochum. Wie war das?
Da hat ein anderer Cousin gesagt, dass ein Arbeitskollege Trainer ist. mit dem anderen Cousin habe ich eigentlich an Mopeds geschraubt. So, und er kam dann auch mal an und meinte, so, Dumbo, mein Arbeitskollege, der ist Trainer bei FC Bochum und der wird sich freuen, wenn du bei ihm in der Mannschaft spielen würdest. Der hat eine junge Mannschaft und willst es nicht mal da ausprobieren. Und das habe ich dann gemacht. Und habe mich dort auch sehr wohl gefühlt, weil ich nicht dieses Problem hatte, dass ich nicht erwünscht war. Ich war angenommen. Da, wo ich gespielt habe, war ich angenommen.
Was ich total spannend finde, also erstmal ist das ja sehr schön, dass das für die Jungs irgendwie so überhaupt keine Frage war. Also gerade bei Kids oder auch bei jüngeren Jugendlichen ist das ja vielleicht sogar noch unproblematischer, also dass so diese ganzen gesellschaftlichen Schubladen halt noch nicht so offen stehen. Ich habe aber in einem Interview von dir gelesen, du bist ja dann mit 13, glaube ich, ne, mit einer Ausnahmegenehmigung zu TuS Harpen gewechselt, eben in ein Frauenteam. Und dass ihr da als Frauenteam schon eher euch blöde Sprüche anhören musstet. Also so ein komplettes Team mit Mädchen oder Frauen war dann irgendwie doch zu viel fürs Umfeld?
Ja, ganz genau. Da habe ich dann auch erstmalig erlebt, wie schwer man es uns machen wollte, dass wir gar nicht in Ruhe Fußball spielen konnten, sondern es fängt ja schon an, wie der Verein jemanden annimmt. Und da waren die Frauen natürlich immer das letzte Rad am Wagen. Aber schlimmer waren halt die Leute, die gibt es ja zum Teil heute auch noch, machen wir uns mal nichts vor. die noch dagegen sind und mit fiesen Sprüchen immer noch so die Frauen diskriminieren wollen, dass die Männer, ja, kann man ja gar nicht vergleichen. Und viele haben es noch gar nicht verstanden, dass Frauenfußball Frauenfußball ist und Männerfußball Männerfußball. Keiner möchte dem anderen was wegnehmen.
Wie auch. Also.
Genau, ja, aber die verstehen es nicht. Deswegen, aber vielleicht mögen sie es einfach auch nur dumme Sprüche loslassen zu wollen.
Das, bei manchen glaubt man das, ja. Mhm. Habt ihr denn in dieser Phase, du warst ja dann Teenagerin, war dir das bewusst, dass also Frauen ja 5 Jahre vorher es noch deutlich schwerer hatten, weil es ja, ist mir immer wichtig zu sagen, es war nicht Frauenfußball verboten, sondern der DFB hat seinen Vereinen verboten, Abteilungen zu halten oder Frauen eben das Fußballspielen zu erlauben oder Mädchen von 1955 bis 1970. Sprich, die Zeit, in der du so angefangen hast, war ja relativ nah dran an der Verbotsphase und in diesen ersten Jahren gab es ja dann auch erst noch weitere Beschränkungen, was die Spielzeit angeht und die Schuhe und den Ball und die ewig lange Winterpause und so weiter. War das was, was du aktiv mitbekommen hast oder war das gar nie Thema in dieser Phase?
Also dieses Verbot, ich weiß gar nicht, ob es, es wussten mit Sicherheit nicht so viele Leute und ich erst recht nicht. Für mich hat nur immer gezählt, so ich habe wieder einen Platz gefunden, wo ich Fußball spielen kann. Ich habe mich an diese ganzen, ich habe nicht viel Fernsehen geschaut. Ich war immer draußen unterwegs, ob es jetzt mit den Jungs war, hier Seifenkisten bauen oder Buden bauen, irgendwo auf Felder und dann natürlich auch ein Feld bauen für Fußballspiel. Das war meine Jugend und nicht Fernseh gucken, so wie es heutzutage ist. Oder Internet gab es ja auch nicht. Es war ja alles ziemlich beschränkt. Ich war einfach nur drauf aus, rauszugehen nach der Schule, schnell die Schularbeiten machen und dann raus. Und da habe ich von all dem überhaupt nichts gewusst. Ich habe auch keine anderen Mannschaften gekannt. Außer als ich zu Tusharpen gewechselt bin, in dieser Liga natürlich die und die Mannschaften spielten. Ansonsten habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt.
Also dann auch nicht von Männerfußball, dass man irgendwie gesagt hat, das ist ein Idol oder den Spieler finde ich toll, sondern Fußball war einfach das, was man selber gemacht hat.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein kleiner VfL-Fan war ich auch, weil meine Straßenkollegen, meine Straßenfußballer, mit denen ich oft unterwegs war, da war der ein oder andere VfL Bochum-Fan und dem habe ich mich angeschlossen, weil es schön war, unter so vielen Leuten und dann eine Mannschaft anfeuern. Dabei hat noch der Jupp Tenhagen gespielt und. Also es war für mich auch eine schöne Zeit. Ich war also ein kleiner Fan von VfL Bochum, von den Männern natürlich.
Hat sich das denn gehalten? Gehst du heute, wenn du gehst, auch mal bei denen noch vorbei oder ist so Stadion gar nicht dein Ding?
Eigentlich ist Stadion nicht so mein Ding, es sei denn, ich werde mal eingeladen, dann gehe ich schon mal mit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ich habe anderen Fußball, oder nein, ich kann es schlecht erklären, der deutsche Fußball oder gesamt der kommerzielle Fußball ist nicht mehr so in meinem Kopf. Ich interessiere mich für benachteiligte Länder, für benachteiligte Menschen, sprich Mädchen, die gar nicht Fußball spielen dürfen, weil die Gesellschaft oder weil die Rolle das nicht zulässt. So, das ist mein Gebiet gerade und gar nicht mehr hier so. Zu den VfL Bochum-Frauen gehe ich doch noch, muss ich jetzt noch gestehen. Fällt mir gerade ein, weil ich das toll finde, dass die da jetzt auch anerkannt werden. Und da gucke ich mir viele Spiele doch an. Aber das ist dann auch alles.
Die habe ich tatsächlich auch live gesehen vor einem Jahr. Das war jetzt persönlich nicht so eine sehr schöne Erfahrung, weil da haben die ja in der Aufstiegsrelegation gegen Mainz 05 gespielt und haben sie gewonnen. Das war schön für Bochum und nicht so schön für Mainz 05. Aber okay. Nach dieser Saison ist Mainz 05 ja jetzt auch aufgestiegen. Das heißt, nächste Saison spielt Bochum und Mainz dann gegeneinander in der zweiten Liga.
Ja.
Das war schön.
Okay.
Dann sind wir hinterhergekommen.
Ja.
apropos hinterhergekommen, du bist dann, wir haben schon gesagt, die ersten beiden Impulsgeber waren deine Cousins so ein bisschen und dann bist du aber tatsächlich eben in deiner Zeit da bei Tusharpen angesprochen worden. Mensch, eigentlich bist du hier viel zu gut. Wie wär's denn mal mit Bergisch Gladbach 09? Und du bist dann da tatsächlich auch zu einem Probetraining, ne? Und hast auch da direkt die Trainerin kennengelernt.
Ganz genau. Ja, zuerst habe ich im gleichen Jahr 1981 eine Mädchenmannschaft gegründet beim
Noch
Tusshaben,
im genau.
weil ich wollte, dass meine Schwester das auch mal ausprobieren sollte, meine jüngere Schwester. Und den Mädchen das überhaupt so ein bisschen zu erleichtern, Fußball zu spielen, weil es gab ja nicht viele Mädchenmannschaften. So, und das war dann auch 81 und dann kam halt der Bekannte und hat gesagt, du hör mal, willst du nicht mal was anderes ausprobieren? Dein Talent, du könntest ganz woanders spielen. Dann hat er mir gesagt, Bergisch Gladbach, SSG 09. Und die kannte ich überhaupt gar nicht, weil ich halt nicht viel Fernsehen geguckt habe. Und er hatte wohl kurz vorher gesehen, so, die haben wieder irgendwas erreicht, was gewonnen, ist die beste Mannschaft, die es in Deu Frauenmannschaft, die in Deutschland unterwegs sind. Und ob ich da nicht mal vielleicht ein Training mitmachen möchte. Und dann habe ich wieder gesagt, ja gut, dann kann ich das ja mal machen. Ich habe immer Möglichkeiten von Menschen bekommen um mich herum.
Das ist voll gut, oder? Also ich habe das
Und
schon gedacht, als ich das
ja,
gelesen habe, wie schön, dass auch immer wieder einfach Leute auf dich zugekommen sind und
ganz
das
genau.
erkannt haben, was du kannst und gesagt haben, hier, guck mal, wäre das nicht was für dich?
Genau, denn zu dieser Zeit war ich ja überhaupt nicht von mir überzeugt, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich wollte nur immer Fußball spielen oder andere Dinge machen. Und aber ich war auch immer bereit, ja zu sagen, dass ich es ausprobiere. Immer mit dem Satz, ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich kann es ja mal versuchen. So, und das fand ich auch, muss ich mal ganz ehrlich sagen, eine coole Sache von mir selber, dass ich mich so getraut habe, ne, immer wieder ins kalte Wasser zu springen. Und ja, und dann hat er einen Termin ausgemacht. Und dann bin ich auf Anne Trabant gestoßen und durfte das Training mitmachen. Ich war mit Mama und einer Spielerin dort. Und so nach dem Training hat sie dann gesagt, so sie wird sich freuen, wenn ich zu ihrer Mannschaft dazukomme. Und Talent habe ich auf jeden Fall. Und das war natürlich für mich eine Riesensache, eine Bestätigung zu bekommen. Natürlich kannte ich da auch Anne Trabant vorher nicht. Aber man hat mir gesagt, eine Trainerin, hey, du bist talentiert, wäre schön, wenn du bei uns spielst. Das war für mich, das hat so viel in mir ausgemacht, dass ich da natürlich sofort zugesagt habe. Und dann auch wirklich, die Trainingsstunden waren hart. Macht man sich nichts vor. Also es war wirklich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem anderen Training, was ich vorher hatte. Und ich weiß nicht, wie oft ich mich übergeben musste.
Ernsthaft? Oh, wow.
Ja, natürlich, weil die mussten was ganz anderes ableisten, war ja klar, weil die haben in der höchsten Liga gespielt. Und Anne war die Trainerin, die Erfolg haben wollte. Und mit professionellem, hartem Training hat die uns gescheucht. Und ich habe natürlich bei, noch nicht einmal bei Null, bei mir war Minus, habe ich angefangen, aber der Wille war da. Und da konnte ich mich wirklich sehr gut reinarbeiten, indem ich zu Hause dann auch noch extra trainiert habe und so. Ja.
Das ist ein ganz schöner Einsatz. Du hast deine Mama gerade erwähnt und auch deine Schwester. Nochmal einen halben Schritt zurück. War deine Familie denn angetan? Also haben die das unterstützt? Und auch, du hast das ja gerade schon gesagt, du hast das Mädchenteam schon auch so ein bisschen mit Blick auf deine Schwester und natürlich auch auf andere Jüngere gegründet, um eben denen die Möglichkeit auch zu eröffnen. Fand deine Familie das gut? Hattest du da Unterstützung?
Sagen wir mal so, die Unterstützung war, dass ich machen durfte, was ich wollte, weil die wussten, in welchem Rahmen das bei mir ist, dass es eine gute Seite ist bei mir, dass ich einfach Sport machen möchte. Und die sind auch ab und zu gekommen, um sich ein Spiel anzugucken. Der Papa war mit, damit er mich kritisieren konnte, wie es sich gehört. Und ja, und meine Mama hat sich da so rausgehalten, aber sie hat immer gerne ein Spiel mal zugeschaut.
Und dann hast du jetzt schon ein bisschen erzählt, warst du eben bei Bergisch Gladbach. Du warst ja dann, lass mich rechnen, 19, ne? Das heißt
Ja.
in der Ausbildung. Und da wurde das nicht so fürchterlich gerne gesehen.
Eigentlich war das okay in der Ausbildung. Weil es war ja 1981, es war ja die inoffizielle Weltmeisterschaft in Taiwan mit Bergisch Gladbach. Und da war ich in der Ausbildung Kraftfahrzeugmechanikerin.
So ah, das war dann damals, schon die zweite. Ne? Genau, bitte? Aber
ach so, da war
erst
ja die
warst
erste
du doch noch,
Ausbildung.
Genau, oder? Bist du nicht mal rausgeflogen aus einer Ausbildung noch zur Arzthelferin damals?
Genau.
Da lacht
hab
sie.
Ich schon vergessen.
Guck mal, ich weiß mehr über dich als du.
Mein Chef, genau, der wollte ja, dass ich am Wochenende Notdienst mache. Mhm. Da war ich, glaube ich, 15 oder 16. Ja, genau. Und da habe ich ihm dann gesagt, oh, dass ich da gar nicht kann am Wochenende, weil ich ein Spiel habe. Und dann meinte er so, ich habe es aber zu machen, weil das gehört zum Job, zur Ausbildung. Mhm. Und dann habe ich ihm so sagen können, wo ich das hergeholt habe, weiß ich bis heute nicht. Mhm. Da habe ich ihm gesagt, aber laut Jugendschutzgesetz muss ich das gar nicht machen.
Oh.
So, ich musste nicht hin.
Aha.
Ich musste nicht arbeiten, ich konnte zum Spiel. Und montags, als ich dann zur Arbeit ging, meinte er immer, Petra, ist, glaube ich, besser, wenn unsere Wege sich trennen. Hm. Wir kommen nicht zusammen. Dafür sind wir, glaube ich, irgendwie zu unterschiedlich mit unseren Meinungen. Und du bist gekündigt. Es war ja noch Probezeit und konnte er locker machen. Aber ich war auch froh, ganz ehrlich, weil der weiße Kittel morgens und meine schwarzen Fingernägel, die ich immer schrubben musste, weil ich ja viel geschraubt habe an meinem Moped auch. Das hat nicht gepasst. Und dann kam der andere Cousin wieder, mit dem ich an Mopeds geschraubt habe. Und der hat mir so in der gleichen Woche noch einen anderen Ausbildungsplatz besorgt, nämlich als Kraftfahrzeugmechanikerin. Mhm. Und das war cool. Das hieß jetzt nicht, dass ich nicht mehr meine Finger waschen musste, aber musste ich auch. Aber die waren so, es war gesamt, das Gesamtpaket war leichter.
Hat besser gepasst. Mhm. Ich finde es, also es ist natürlich heute auch irgendwie eine witzige Geschichte, aber damals war es ja wahrscheinlich schon auch kompliziert. Erstmal könnte ich mir vorstellen, den Ausbildungsjob zu verlieren, bevor man wusste, was man eben Neues hat. Und es spricht schon auch ein bisschen für die Zeit, ne? Also dass man stellt sich das zumindest so vor, wenn das jetzt ein junger, talentierter Fußballer gewesen wäre, statt einer Fußballerin, dann hätte der Arzt vielleicht gesagt, okay, wir finden irgendwie Mittel und Wege, dass beides geht so.
Ja,
Aber diese Anerkennung gab es halt damals einfach noch nicht, ne?
Nein, nein. Und zu dieser Zeit habe ich auch noch bei Tushaben gespielt. Ja. Also ich war da eigentlich noch ein No-Name, kann man sagen. Ne? Einfach ein Mädchen, die Fußball spielen wollte, die man nicht für voll genommen hat.
Ja, ja und aber was? Trotzdem, ja, sorry?
Nee, ist okay.
Was ich, also, weil, wenn wir bei dem Thema Anerkennung sind, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, es gab ja dann diese eigentlich schon auch ein bisschen wilde und für eine gewisse Zeit, würde ich sagen, in der Öffentlichkeit aber so als Erzählung schon auch so ein bisschen verschüttet gewesene Geschichte, eben mit dieser inoffiziellen Weltmeisterschaft in Taiwan 1981. Der DFB hatte, das haben wir ja schon gesagt, ab 1970 das Frauenfußballverbot innerhalb des Verbandes aufgehoben, aber es gab noch kein Frauennationalteam. Und dann gab es aber eben eine Einladung an Deutschland, an dieser WM teilzunehmen und ihr seid dann als Verein dahin. Kannst du mal, vor allen Dingen, ich könnte mir vorstellen, es gibt viele HörerInnen, die diese Geschichte sehr wenig oder gar nicht kennen. Erzähl sie doch gerne mal. Wie habt ihr das hinbekommen? Weil das hat ja auch alles Geld gekostet und wie war das da?
So, also der DFB hatte ja die Einladung von Taiwan, vom taiwanesischen Fußballverband, wenn es da sowas eigentlich gibt, denke ich mal, die Einladung bekommen und hat aber damit geantwortet, dass Deutschland keine Frauennationalmannschaft hat. Und so, dann haben die wohl nicht locker gelassen, wollten dann aber wohl dann die beste Mannschaft aus Deutschland haben. Und der DFB hat die Einladung dann weitergegeben an Bergisch Gladbach, weil das war ja die führende Mannschaft. So, damit war dann aber auch schon alles für den DFB erledigt. Die haben es weitergegeben und da war auch dann nicht mehr Interesse. So, dann hat Bergisch Gladbach überlegt, ja, ist ja eine tolle Sache, aber wie will man es finanziert bekommen?
Mhm.
Und Bergisch Gladbach hatte ja natürlich auch eine gute Crew hinter der Mannschaft, das heißt Management, der Herr Grunewold und dann ein Herr Schüller, die natürlich versucht haben, mit dieser tollen Mannschaft auch mehr zu erleben und mehr Erfolge noch reinzuholen und haben sich Gedanken gemacht, wie man das alles reinholen kann. Diese Gelder haben nach Sponsoren gesucht und wir als Spielerin, ich war ja dann in diesem Jahr frisch in Bergisch Gladbach angekommen und durfte dann nach 3 oder 4 Monaten sogar mitfliegen. So, also gehörte ich dazu, mir auch Gedanken zu machen, wie kommt man denn jetzt an Geld, weil ich hätte ja gar kein Geld aufbringen können mit meinen paar D-Marks, die ich da in der Ausbildung verdient habe. Aber mir ging es nicht alleine so. So, und dann haben wir auch hier Waffeln verkauft und da waren wir für Autogrammstunden unterwegs, was einfach ein bisschen Geld reingeholt hat, einfach das Gefühl zu haben, wir haben mitgewirkt, wollten wir ja auch. Und die andere Seite hat dann gute Sponsoren gefunden und so, dass es dann nachher wirklich hieß, so, wir können fliegen, wir haben Gelder zusammen, wir brauchen kein eigenes Geld dazu tun. Und es war eine Riesensache für uns, dass dann so Firmen auch hinter uns stehen aus Bergisch Gladbach. Also es war gewaltig schön für mich sowieso total neu. Ich gehörte erst gar nicht zu dieser Mannschaft, die mitfliegt, weil ich ja halt ganz neu war, aber dann gab es so ein paar Testspiele, Freundschaftsspiele und dann hat Anne mir nachher gesagt, so dass ich dann doch dabei bin. Dann musste leider eine andere Spielerin, die jetzt schon etwas länger in Bergisch Gladbach war, die musste zu Hause bleiben. Aber es war ja nicht meine Entscheidung. Also
Nee.
natürlich, ja, macht man sich Gedanken, aber ich habe mich auch gefreut.
Ja, kein Wunder. Ist ja auch
Ja.
eine richtig große Geschichte gewesen dort. Und wenn man sich also alte Interviews anhört, oder es gibt auch auf YouTube, das verlinke ich auch in den Shownotes, gibt es auch so eine mehrteilige Interviewgeschichte mit dir zu diesem damaligen Turnier. Und es ist immer wieder die Rede von dieser großen, großen Wertschätzung und Anerkennung, die es da gab. Also zum einen überhaupt, dass es dieses riesige Turnier gegeben hat, zum anderen eben auch dann der Umgang mit den Teams, auch das Interesse der Medien, die Stadien, die gut besucht waren. Das muss ja der totale, im positiven Sinne, Kulturschock gewesen sein, oder? Also sowas kanntet ihr ja gar nicht.
Überhaupt nicht. Ja, ich erst recht nicht. Einige Spielerinnen von uns, die kannten jetzt Deutsche Meisterschaft oder so. Da waren ja dann auch schon mal hier so das eine Stadion, das ein oder andere Stadion gut besetzt. Aber das, was in Taiwan war, hatte vorher noch keiner so erlebt. Also es war auch die Stimmung. Die kannten uns gar nicht, aber wir wurden angefeuert, wir wurden wirklich wertgeschätzt, ohne uns vorher gesehen zu haben. Es war eine tolle Stimmung. Es war so familiär, als wenn man jedes Jahr mal dahin kommt und hey, wir sind wieder da und ja, wir freuen uns. Es war richtig schön, ja, und natürlich jedes Spiel im Fernsehen sehen zu können. Es war auch lustig, wie die Taiwanesen unsere Namen ausgesprochen haben. Dolis. Ja, es waren lustige Sachen, es war aber auch eine schwere Zeit. Das darf man auch nicht vergessen.
Das war körperlich wahrscheinlich wahnsinnig anstrengend, oder? Also gerade auch mit der Luftfeuchtigkeit.
Ja, erstmal das auch, die Luftfeuchtigkeit, die hohe Luftfeuchtigkeit, damit klarzukommen, aber auch die Gerüche. Ich meine, heutzutage ist das kein Problem mehr, weil an jeder Ecke ein asiatisches Restaurant ist. Aber damals, ich kannte überhaupt nicht diese Gerüche und mein Magen hat sich sofort der hat zugemacht. Ich
Okay.
konnte nichts essen, weil ich diese Gerüche überall so boah, nur wahrgenommen habe. Ich konnte wirklich gar nichts essen und habe mich ganz schlecht ernähren müssen da.
Okay.
Süßigkeiten aus dem Supermarkt.
Ja, klar, das vergisst man manchmal auch, dass natürlich die Welt mittlerweile, wenn man das so sagen möchte, viel größer geworden ist, ne? Und man also viel mehr eben auch andere Regionen und dann eben beispielsweise auch das Essen aus anderen Regionen kennt als damals natürlich. Ihr habt dann in 9 Tagen 11 Spiele gespielt und ihr habt dieses
In
Turnier
11 Tagen
andersrum.
neun.
2 Spiele am Tag. In 11 Tagen, entschuldige bitte. Ihr habt in 11 Tagen 9 Spiele gespielt und ihr habt das Turnier gewonnen. Wie war das
Ja.
denn? Ach, und übrigens fällt mir gerade ein, dann hast du dich ja schon sogar 1981 das erste Mal selber Fußball spielen sehen. Bei dem Turnier nämlich, ne?
Ja und nein, aber ich konnte mich ja nicht im Fernsehen da sehen,
Also,
ne?
okay, da gab es dann keine Zusammenfassung. Dann, da kommen wir nämlich dann gleich auch noch dazu. Also erstmal die 9 Spiele in 11 Tagen und der Turniersieg. Wie erinnerst du das?
Dass es erstmal ein riesiger Kampf war, erst diese ganzen Umstände und natürlich Training und Spiel am Tag. Und man war körperlich geschafft und ich hatte zum Schluss auch eine Muskelverletzung. Ich habe zwar im letzten Spiel auch noch mitspielen können, aber da habe ich gemerkt, so, da ging ja auch die Kraft aus, dass ich das überhaupt so miterleben konnte, auch körperlich, weil ich war ja 3 Monate oder 4 Monate vorher, ich kam aus der Landesliga. Und dann in so ein Turnier und es war fantastisch. Man kannte die Auswirkungen, ich kannte die Auswirkungen ja gar nicht von so einem Turnier, was es überhaupt bedeutet hat, weil es alles viel zu schnell und zu kurz war. Ich habe ja gar keine Zeiten gehabt, mir Gedanken mal zu machen, weil wollte ich mir mal Gedanken machen, stand ich schon wieder im Training, dann musste ich mir andere Gedanken machen. Ja, und aber auf jeden Fall, wir waren glücklich. Und mehr als glücklich. Es waren ja einige Spielerinnen, die schon mehr Erfahrung hatten, die sind natürlich auch anders damit umgegangen. Und die konnten uns Neulingen oder halt ja, nicht so erfahrenen Spielerinnen ein ganz anderes Gefühl auch mitgeben und mitnehmen auch in dieses Turnier. Sodass da ein guter Zusammenhalt war. Eine Mannschaft, die wirklich gemeinsam dieses Dingen auch erfolgreich durchziehen wollte. Und das war das Schöne. Und von dieser Mannschaft war ich ein Teil. Und das war schön, dieses Gefühl, dazu zu gehören. Nicht einfach so, ja, ich war da zwar mit, aber, ne? Nein, ich gehörte wirklich dazu. Und das fand ich schön. Auch als wir in Bergisch Gladbach ankamen. Auch.
Ja, Teamsport ist schon was Besonderes. Und ihr seid dann in Bergisch Gladbach von, ich sag mal, eurer Heimatstadt dann, also fußballerisch seid ihr ja sehr gefeiert worden, aber vom DFB kam nichts, ne?
Nee, wie gesagt, der DFB wollte gar nichts damit zu tun haben. Aus welchen Gründen auch immer. Also ich frage mich da immer noch. Ja gut, wenn man so manche Berichte sieht, was da für eine Zusammenstellung war beim DFB, diese älteren Herrschaften und alles so streng. Und ja, da wundere ich mich heute nicht. Aber es war schön, von denen empfangen zu werden, die uns wirklich für diese Sache auch wertgeschätzt haben. Und es war toll, die Stadt Bergisch Gladbach, dass die uns eingeladen hat ins Rathaus und wir herzlich empfangen wurden. Das finde ich immer schön. Man sieht dann diese Seite und gar nicht, wer nicht da ist. Ich sehe lieber die, die da sind, um diese Sache zu feiern. Und ja, das war schön. Und dann bin ich nach Hause gefahren, nach Bochum, und das Licht war schon wieder aus. Ach, wo kommst du denn her? Ach ja, weiß ich auch. Ich war jetzt mal unterwegs.
Oh Mann.
Ja.
Ja, was mich mal interessieren würde, bevor wir dann gleich noch drauf schauen, wie dann auch der DFB in die Pötte gekommen ist und auch noch 2, 3 andere Themen. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass es tatsächlich einen Film gibt über die WM damals, das Wunder von Taipeh. Ist denn für dich dieses Turnier immer auch so in der Außenwahrnehmung oder auch in dem, wie du von anderen Leuten als Fußballerin wahrgenommen wurdest, war dieses Turnier immer mitgedacht oder ist dieses Turnier schon dann auch erstmal so ein bisschen, ja, wie so in Vergessenheit geraten?
Für wen jetzt? Für mich oder für
Nicht,
andere?
also weniger für dich persönlich, sondern so von dem hast du das Gefühl gehabt, dass so dein Umfeld oder auch generell fußballinteressierte Menschen immer wissen, es gab auch dieses Turnier und du warst auch bei diesem Turnier oder ist das so in der Öffentlichkeit total in den Hintergrund gerückt?
Das war ja überhaupt nicht öffentlich gemacht. Da wussten die wenigsten von. als der Film rauskam, das war, glaube ich, Ende 2019. Mhm. Genau. Und als der in Kinos lief, die Leute waren teilweise geschockt, die waren überrascht, was überhaupt mit uns gemacht wurde, auch in den Medien, wo wir aufgetreten sind. Das war ja diskriminierend, das waren ja, so jetzt lacht man darüber, aber ja, es war fürchterlich und so, jetzt habe ich den Faden verloren.
Die Erinnerung an dieses Turnier, ja, also ja, ja. Die ist schon durch den Film auch wieder so ein bisschen wachgekitzelt worden in der Öffentlichkeit,
überhaupt,
oder?
Genau.
Oder überhaupt nicht mal Erinnerung, dass die Leute überhaupt was darüber erfahren haben.
Ganz genau, ganz genau. Und so war es bei jeder Vorstellung. Und die waren wirklich positiv von dem Film angetan und haben uns bewundert, dass wir wirklich sowas dann in dieser Zeit hinbekommen haben, uns durchzusetzen, um wirklich zu sagen, wir wollen Fußball spielen. Was ihr sagt oder meint darüber, interessiert uns nicht. Wir wollen nur spielen. Ne? Und ja, so letztendlich, ich habe früher nicht so gedacht, dass ich mich da als Kämpferin sehe oder so. Das kommt ja erst nachher. Durch diesen Film ist es erstmal auch so deutlich geworden, richtig deutlich. Welchen Kampf wir auf uns genommen haben.
Ich finde das so spannend, also weil die Entwicklung des Frauenfußballs ist ja letztlich, wenn man sich das anschaut, überhaupt nicht linear, sondern von ganz vielen Brüchen gekennzeichnet. Und dadurch musste es immer wieder neue Pionierinnen geben. Weil wenn man jetzt mal auf diese inoffizielle Weltmeisterschaft damals 81 schaut, und was ihr da für eine Rolle gespielt habt und dass es da den Film gibt, wir können hier über drei Filme heute zumindest mal kurz irgendwie sprechen. Was Ähnliches ist ja eigentlich 10 Jahre vorher in Mexiko mit der Copa 71 schon passiert, ne? Wo man auch gesagt hat,
ja.
Wir machen jetzt eine Weltmeisterschaft direkt im Anschluss an das Turnier der Männer und laden Frauenteams dazu ein. Auch darüber gibt es mittlerweile einen Film, den gibt es eigentlich sogar schon seit 2 Jahren in Deutschland, kommt da aber jetzt im Juni in die Kinos oder in einige Kinos. Und auch da, also das ist, finde ich, sogar fast noch extremer gewesen. Der Film beginnt ja damit, dass Spielerinnen Aufnahmen von diesem Spiel gezeigt werden und wirklich völlig klar ist, dieses Turnier ist in der Öffentlichkeit komplett weggefickt gewesen. Es gab keine Aufzeichnungen darüber, wenn man das recherchiert hat. Vor 3 Jahren hätte man irgendwie kaum was dazu gefunden. Das heißt, die Frauen haben so früh schon auch ja solche Stadien gefüllt und haben die Menschen angezogen mit dem, was sie machen. Und dann kommen sie nach Hause zurück, so ein bisschen wie du das gesagt hast mit dem, dann kommst du nach Bochum und das Licht ist aus. Und man knüpft daran aber erstmal nicht an, ne? Es ist wie so weg.
Ja.
Und das ist doch eigentlich, also wenn man das in so einer Historie quasi betrachtet, hattest du für dich auch Punkte, wo es dich frustriert hat, dieses nicht in die Breite kommen und vielleicht auch nicht in die breite Öffentlichkeit? Oder war das für dich, hat es für dich irgendwie nicht so eine Rolle gespielt, weil du einfach spielen wolltest und der Rest dann vielleicht früher zumindest nicht so relevant war?
Ja, genau. Also ich hatte diese Erwartung nicht. Ich habe eher so diese persönlichen Konfrontationen so mitbekommen und nicht, was andere jetzt für uns machen oder nicht machen. Das war bei mir gar nicht so gegeben. Ich habe nie gesagt, so, ich bin eine Person, ich möchte aber Geld verdienen damit. Es war meine reine Leidenschaft und die hat mich interessiert und nicht die anderen Dinge, überhaupt nicht.
Wobei ja diese...
in so einer Mannschaft spielen zu dürfen. Und das war für mich schon ein großes Ziel erreicht. Und das habe ich für mich so wertgeschätzt. Ich wollte nicht noch mehr und mehr und mehr. Das kam das überhaupt mal? Ja, ich weiß gar nicht.
Also was ja auf jeden Fall gekommen ist, ist dieser Kampf für eine Sichtbarkeit vom Fußball der Frauen und auch dafür, dass eben er an vielen Stellen gespielt werden kann. Wenn man jetzt mal also in deine Karriere erst noch mal so chronologisch zurückhüpft, dann kam ja 1982 eben tatsächlich das erste offizielle Länderspiel. Da bist du auch dann dabei gewesen. War es komisch, dass das jetzt plötzlich das erste Länderspiel sein sollte, obwohl man ja irgendwie auch schon sowas wie Länderspiele gespielt hatte? Oder stand da die Freude im Vordergrund?
Erstmal muss ich dazu sagen, ich hatte in Bergisch Gladbach zu dieser Zeit so Mittelfeld gespielt. Und Anne Trabant kam dann zu mir und meinte, du hör mal, ich habe dich fürs Mittelfeld mal nicht gemeldet. Die Trainer waren ja aufgefordert, Spielerinnen zu melden für die Sichtungslehrgänge. Und dann meinte sie zu mir, ich habe dich nicht fürs Mittelfeld gewählt, bekannt gegeben, weil da sind so viele. Und deswegen habe ich dich als Libero mal eingetragen. Fand ich cool. Natürlich habe ich gesagt, ja, ist ja okay. War jetzt wieder dieses, ne? Genau. Ich mach mal da so einen Schritt für dich. Wenn du magst, dann sag ja. Wenn du nicht magst, dann sag nein. Aber ich habe ja gesagt, natürlich. Und dadurch bin ich da reingeschlüpft, sozusagen. Ne? Ich war dann im zweiten Sichtungslehrgang. Und ich konnte mir darunter auch noch gar nichts vorstellen, so, weil es gab ja noch nicht die Nationalmannschaft. Wir waren ja einfach nur da, um uns zu präsentieren. Dass dadurch dann eine Mannschaft entsteht.
Ja.
Das war so alles so unvorstellbar. Ich konnte gar nicht so nach vorne hin einschätzen, so was passiert denn jetzt als nächstes und was kommt dann und was kommt dann, weil diesen Weg gab es nicht. Ne? Und deswegen war ich natürlich super aufgeregt, dann auf einmal für die ersten elf nominiert zu sein. Ich war unter den ersten elf mit meiner Nummer 5 als Libero. Ach nein, der Gero Bisanz hat immer gerne gesagt Libera.
Ich hätte gefragt. Ehrlich?
Ja, Libero.
Die Libero, aber wenigstens.
Ach nee, da habe ich auch keinen Wert drauf gegeben. Für mich war, das war halt so, es gab ja noch nicht diese Ausdrücke in der weiblichen Form. So, also war es mir auch egal. Ich war die Nummer 5 und ich war der Libero. Und es war wirklich auch ein großes Highlight für mich, natürlich. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es größer war als mit Bergisch Gladbach nach Taiwan zu fliegen. Das sind ja alles so Schritte, die ich gemacht habe, die ich gar nicht voraussehen konnte, weil ich vorher eine kleine Spielerin war.
Was ich total eine schöne Formulierung finde, ist dieses zu sagen, es gab ja quasi nichts, worauf man sich berufen oder keinen Weg, den man gehen konnte, sondern der ist erst so entstanden, ne? Was ja auch so dieses, dass ihr Pionierin macht, nochmal ganz schön beschreibt. Was für dich ja dann weniger schön war, du hast schon auch Verletzungspech gehabt in deiner Karriere und konntest dann phasenweise in der Nationalelf nicht spielen.
Also erstmal war mein Weg ja so, dass ich von 84 bis 87 außer Gefecht gesetzt war. Ich hatte eine Verletzung, ich hatte irgendein Problem, was viele Ärzte nicht rausgefunden haben, aus welchen Gründen auch immer. Der eine hat diese Diagnose gegeben, der andere hat diese und letztendlich konnte ich teilweise gar nicht mehr schmerzfrei laufen oder manchmal musste ich mir überlegen, stehst du jetzt überhaupt auf und gehst ein paar Meter? Es war wirklich keiner bereit, mir da wirklich zu helfen, um wieder fit zu werden, weil das Interesse auch gar nicht so groß war. Weil ich bin ja ein Mädchen oder eine Frau, die Fußball spielen wollte. Und wenn ich so ein Problem habe, nicht kann, dann soll ich es doch lassen. So ist man ja früher mit uns umgegangen.
Was ja doppelt abschätzig ist, weil also nicht nur bist du eine Frau, die Fußball spielen will, sondern du bist vielleicht auch eine Frau, die einfach gerne laufen möchte. Also es wäre vielleicht auch ohne den Fußball irgendwie schön, das wieder hinzubekommen, dass man sich schmerzfrei ganz klar bewegen kann.
Und das war auch eine ganz schlimme Zeit für mich,
ja,
weil durch diese Umstellung kriegt man natürlich hier und da eine Verletzung mit. Und wenn man dann merkt, dass man nicht unterstützt wird durch unsere Medizin, ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich nach dieser Zeit nochmal so fit werde, um auch wieder in die Nationalmannschaft zu kommen oder auch in Bergisch Gladbach wieder anzufangen. 87 habe ich dann die Anne angerufen und habe gesagt, du, ich weiß noch nicht, bei mir ist noch nichts wieder fertig, aber kann ich wieder zu euch kommen? Und sie dann, ja, natürlich. Und dann hat ein Physiotherapeut erstmal gesehen, so, da waren einfach Blockaden in der Lendenwirbelsäule. Mhm. Und nicht nur eine, sondern ein paar. Und das war das ganze Problem.
Und das hat vorher niemand festgestellt?
Nein, man wollte eine Einkerbung ins Schambein machen. Dann hat irgendein Krankenhaus mir gesagt, so, da war ich 24, du hast Wachstumsstörung, du darfst überhaupt keinen Sport mehr machen, sofort damit aufhören.
Was sich also Mediziner alles haben einfallen lassen, auch noch in dieser Zeit, um Frauen vom Fußball oder vom Sport irgendwie fernzuhalten, oder? Ist auch also wild.
Ja, es war schrecklich, für mich auf jeden Fall, weil das war nicht aufbauend, ne?
Ja, und auch weg zu sein vom Team zusätzlich zu allem war wahrscheinlich auch schlimm, oder? Also weil das war so eine Bezugsgruppe, die komplett gefehlt hat plötzlich.
Natürlich, und 84 war darauf, nee, weil wir 81 Weltmeisterinnen wurden wir 84 von Taiwan eingeladen. Also da brauchte die Mannschaft nichts zu bezahlen oder der Verein, weil man ist als Titelverteidigerin hingeflogen. So, das war für mich dann weggewischt.
Ja.
War natürlich hart, es waren schlaflose Nächte.
Und Sie haben den Titel verteidigt, ne?
Ja, die haben den Titel wieder geholt, genau. Und dadurch wurde Bergisch Gladbach 87 dann wieder eingeladen. Und da war ich dann auch wieder bei. Und Anne hat mich auch mitgenommen. Und alles war gut, alles war schön. Und ich habe wieder Zeit bekommen, fit zu werden. Und dann war 88. Da bin ich dann wieder in die Nationalmannschaft gekommen. Der Gero Bisanz hat dann mich wieder gesehen und hat mir wieder eine Chance gegeben oder eine Möglichkeit, wie auch immer, die ich dann wieder wahrgenommen habe. Ich war wieder richtig motiviert, was zu machen. Hatte zwar natürlich muskuläre Probleme durch diesen jahrelangen Schiefstand und Blockade, aber ich habe trainiert, wie ich konnte. Und ja, natürlich auch darüber hinaus, klar. Und dann kam 89, genau.
Und so eine EM im eigenen Land, hast du das als was wahrgenommen, was hier auch eine Rolle gespielt hat? Oder wie war das Interesse der Öffentlichkeit?
Ja, anfangs natürlich nicht so dolle. Also wir waren ja erstmalig in der Endrunde. Und bei mir war halt wieder so ein Fall, dass ich mich 4 Wochen vorher verletzt habe. In Berlin, bei einem Pokalspiel war das, wo ich mit Bergisch Gladbach, wo ich mir das Kreuzband gerissen habe. Und dann ist das schon mal wieder eine ganz andere Sicht. So, was passiert jetzt mit mir und kann ich überhaupt noch Fußball spielen? Und dann sind wir halt von Berlin mit dem Bus wieder zurück. Die Gladbacher sind nach Gladbach gefahren. Ich hatte mein Auto am Kamener Kreuz stehen. Und dann musste ich mit meinem Kreuzbandriss, mit meinem dicken Knie sozusagen ins Auto setzen nachts und gucken, dass ich nach Hause komme.
Wenn man das so, ja, ich wollte gerade sagen, wenn man das so liest, also weil man kann das teilweise nachlesen und auch dieses, dass du dich dann quasi durch so ein Turnier getaped hast, so mehr oder weniger, das ist schon auch abenteuerlich, oder? Also, aber dass du überhaupt anschließend wieder normal laufen konntest.
Ja, also in dieser Nacht mit meinem Kreuzbandriss bin ich in Bochum zu einem Krankenhaus gefahren. Es war nachts, es kam eine strubbelige Ärztin, guckt sich mein Knie an, das ist wieder so ein typisches Beispiel. Es war geschwollen, dann guckt die so und meinte, oh, hat so ein bisschen rumgewackelt und meinte, da ist nur eine Zerrung im Knie. So, dann hat die wärmende Salbe in die Kniekehle geschmiert und einen Verband rumgepackt. Da wusste ich ja noch nicht die Auswirkungen. Und dann habe ich mich in mein Auto gesetzt und nach ein paar Metern, ich habe gedacht, ich sterbe, weil da fing das richtig an zu hämmern in meinem Knie. Ist ja logisch, da war ja schon ein Bluterguss drin und die fördert da noch so ein bisschen mit wärmende Salbe. Und dann war ich zu Hause, konnte gar nicht aus dem Auto raus, weil es so weh tat. Ich konnte mich nicht bewegen und habe mir gedacht, und in die zweite Etage kommst du auch gar nicht. Und ich konnte nicht mal eben jemanden anrufen, weil es gab keine Handys. Ich hatte keins. Nee, es gab auch so generell, glaube ich, noch nicht. Und dann habe ich gedacht, so, wenn ich jetzt zu meinen Eltern fahre, habe ich das gleiche Problem. Dann stehe ich da vor der Wohnung und komme auch nicht weiter. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann fahre ich halt zur Firma und warte, bis der Chef kommt. Lege ich mich ins Auto und so war es dann auch. Und dann habe ich morgens sofort beim DFB angerufen. Die haben sofort einen Termin klar gemacht. Die haben mich wahrgenommen. Die haben gesagt, so, ne, dann müssen wir jetzt schnell handeln. Der Nationalmannschaftsarzt, der ist in Köln, da machen wir jetzt sofort einen Termin. Und dem habe ich das auch so versucht zu erklären, dass er gar nicht viel operieren muss, sondern erstmal nur reingucken, was ist da überhaupt los im Knie? Und dann wieder zumachen. Und dann bin ich wach geworden, meinte er, so Petra, wie du gesagt hast, ich habe mal reingeguckt. Ich muss dir leider sagen, das Kreuzband ist gerissen, das habe ich ein bisschen sauber gemacht jetzt, aber dein Knie ist wieder zu. Meine ich, ja, das ist gut so. Und dann habe ich den Bundestrainer angerufen und habe gesagt, so, alles okay, es war jetzt keine OP. Gut, das ist ein Kreuzbandriss, aber ich möchte es versuchen. Man kann tapen und ich möchte es wirklich versuchen, weil ich war ja noch im Training, ne? Also Kondition, muskulär war ich gut drauf. Das war ja alles noch gegeben. Es war ja nichts verschwunden. Doch, das Kreuzband.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber ja, ich habe schnell das Tapen gelernt. Natürlich, als wir dann mit der Mannschaft so zusammen waren. Ich bin praktisch vom Krankenhaus so auf den Trainingsplatz. Wir hatten Stützpunkttraining in Köln und so. Und getaped war das ganz okay. Natürlich, es war eine frische Wunde.
Ja,
Ne?
also es ist so
Und
dieses, auch da muss man vielleicht an einer Stelle irgendwie dazu sagen, wenn man da heute drauf zurückschaut, kann man irgendwo drüber lachen und es ist gleichzeitig so dieses, dass man schon sagen muss, wie so dieser Warnhinweis, don't try this at home. Also es ist natürlich nichts, was man seinem Körper eigentlich zumuten sollte und mit dem, also im Sport passieren immer noch viele wilde Dinge, die eigentlich nicht passieren sollten, aber es ist kein empfehlenswerter Umgang mit einer Verletzung, um das mal einmal tatsächlich festzuhalten, nicht, dass jemand
Ja,
sagt, wir propagieren hier mit gerissenem
ne?
Kreuzbandriss irgendwie
Ja.
rumzumarschieren. Aber damals war das deine Entscheidung, das so zu machen. Und es hat dann auch, also man muss fast sagen, überraschend gut funktioniert durch das Turnier, ne?
Ja, sagen wir mal so, im Endspiel war ich nicht dabei, weil
Genau.
dann hatten andere Leute vom DFB mitbekommen, unter welchen Umständen ich überhaupt dabei bin.
Ja.
Und dann, ja, dann hat der Bundestrainer auch reagiert. Aber jetzt mal dazu, so ein Knie zu tapen. Es hört sich wild an, so ich habe einen Kreuzbandriss und oh, um Gottes Willen, du darfst jetzt nicht mehr spielen. Die Bänder sind da, wenn die Muskulatur nicht eingreift. Jetzt ist so ein Band gerissen, ganz klar, und wurde durch Tape gestützt, mein Knie. Es war jetzt nicht so eine schlimme Sache. Natürlich ist es immer besser, Sachen dann auch wirklich wieder herzustellen mit Operationen oder so. Aber es gibt schlimmere Dinge, die man dem Körper antun kann, indem man medizinisch meint, so, ich muss mich mit Tabletten oder so fit machen oder fit halten oder Schmerzen verbergen. Die habe ich nicht nehmen müssen, weil ich diese Schmerzen nicht hatte. Und ich wusste, dass mein Knie wirklich stabil ist, wenn es getaped ist. Ne? So, das muss man auch mal so, das war einfach nicht, natürlich hört sich das verrückt an, dass ich es so gemacht habe, aber es war jetzt nicht fahrlässig, was ich getan habe, weil ich, wie gesagt, noch im Training war, Muskulatur war richtig da. Es gibt einige Spieler, die ohne Kreuzband spielen, weil die richtige Muskulatur aufgebaut haben. Und natürlich bei falschen Bewegungen kann es Knack machen, weil dafür das Band dann zuständig gewesen wäre. Es gibt schlimmere Sachen im Sport, die ja wirklich, die man lassen sollte. Und für die jüngeren Spielerinnen und überhaupt, ja, lasst es operieren.
Generell einfach ein Plädoyer dafür, Dinge halt ausheilen zu lassen, vielleicht. Aber
ich war 27 und das, danach wäre ich nicht mehr in die Nationalmannschaft gekommen, weil mein medizinischer Weg, meine Probleme, die ich hatte, wo Ärzte nie geholfen haben, war mein Gedanke, lasse ich es jetzt operieren, wird es nie wieder was mit Fußball spielen bei mir. Das, die Geschichte gehört ja auch dazu, die im Hinterkopf ist.
Na klar, und ist ja auch total nachvollziehbar.
Meine Medizin war Adrenalin.
Ja. Das ist ein herrliches Zitat, ja. Und du, also zum einen, du hast dann auch nur noch 2 Jahre gespielt, ne?
Ja.
Und zum anderen, einmal müssen wir es natürlich erwähnen, ihr wart die Generation, die für den Sieg das berühmt gewordene Kaffeeservice gewonnen hat.
Einspruch? Tafelservice.
Tafelservice, entschuldige bitte. Wie kann ich nur?
Ein paar Teile, glaube ich, mehr.
Ich habe keine Ahnung.
Ich sammle immer reduziert auf ein Tafelservice.
Nein, das auf gar keinen Fall. Aber was mich tatsächlich mal interessieren würde, habt ihr das damals eigentlich als was, also heute schaut man da natürlich drauf und sagt, was zur Hölle? Also warum bekommt man da keine Prämie oder was weiß ich nicht was? Und natürlich sind wir dann auch wieder bei Klischees, dass die Frauen halt ein Tafelservice bekommen und nicht, keine Ahnung, ein Werkzeugkasten oder sowas, und Klischees will man nicht haben. Aber habt ihr das damals auch als Abwertung oder als Mist empfunden, oder kam das eigentlich erst mit einem Abstand?
Sagen wir mal so, wir wussten, also die haben uns nicht gesagt, so, wenn ihr gewinnt, bekommt ihr ein schönes Tafelservice. Ich glaube, dann wären wir nicht aufgelaufen. Das wäre schon wieder so eine Drohung gewesen. Aber so im Nachhinein, wahrscheinlich hat keiner damit gerechnet, dass wir Europameister werden.
Mhm.
Und dann ist man wahrscheinlich auf dem letzten Drücker losgerannt.
So, bei die Hertie. Irgendjemand geht in der Innenstadt in den Hertie, da gab es doch damals noch, oder? Und sagt, wir bräuchten mal bitte 15 Tafelservice.
16. Das waren 16, die diese schöne Sache bekommen haben. Wir haben es ja auch noch nicht einmal vor Ort bekommen. Es wurde uns dann zugestellt.
Ach ja.
Wenn schon, denn schon.
Hast du noch Teile daraus?
Ich habe noch alles.
Alles? Und wird das ab und zu mal rausgeholt?
Jahren. Ja. So ab und an, wenn ich irgendwo mal so über meine Geschichte erzähle, dann nehme ich als Überraschung immer eine Tasse, eine Untertasse und so einen Dessertteller mit, damit die dann auch staunen. Oh, ich habe das Servis gesehen. Und vor 2 Jahren wurde ich zur Europameisterschaft, oder nicht zur Europameisterschaft direkt, aber nach England eingeladen, zu einem Museum. Und die wollten ein paar Teile während dieser Europameisterschaft auch haben und auch meine Geschichte. Und dann bin ich so in einem Koffer, natürlich Handgepäck, ein paar Teile von dem Servis, bin ich dann nach England geflogen. Das war nach Brighton. Es war schön. Ich habe mich gefreut, dass ich eine von denen war, die dieses Servis hat und jetzt diese Möglichkeit hat, nach England damit zu fliegen. Es muss ja auch mal raus, ne?
Ja, siehst du mal, eben genau, da hat es mal was anderes gesehen, das Servis, und hat dann doch noch einen Dienst erwiesen, in dem du dann da eingeladen warst.
Genau, ja. Ja, das sind dann so schöne Sachen wieder, so schöne Geschichten, die da dran hängen, ne? Weil jeder findet das so lustig und ja, und dann wollen sie auch sowas natürlich präsentieren in anderen Ländern, so, ne? Schön, ja.
Wie nimmst du denn das wahr, wie sich der, also es gibt ja vielleicht, kann man sagen, 2 ganz unterschiedliche Blicke auf Frauenfußball, würde ich jetzt von außen mal reinprojizieren bei dir nach dem Ende der eigenen Karriere. Zum einen hast du am Anfang schon angedeutet, engagierst du dich seit wirklich vielen, vielen Jahren dazu mit unter anderem auch Street Football World und ich glaube auch sehr stark animiert oder inspiriert durch Discover Football und mittlerweile auch mit deinem eigenen Verein Faces of Football e.V. Den Fußball für Mädchen in verschiedene Länder, vor allen Dingen Afrikas, zu bringen und da niedrigschwellig und auch so hinsichtlich wir machen den Fußball überhaupt zugänglich, wir benutzen den als Motor auch für Selbstbewusstsein, wir verbinden das auch mit einem Gespräch über Ausbildungschancen für Mädchen und junge Frauen. Das ist so das eine, da würde ich gerne mit dir noch drauf schauen. Und das andere ist dann natürlich eine Entwicklung von Frauenfußball überhaupt auf der Welt. Vielleicht erstmal zu dem ersten Punkt. Wie bist du damit in Berührung gekommen und dafür dann letztlich auch so in Leidenschaft entbrannt? Weil ich glaube, wenn man dir so ein bisschen folgt, auch in den sozialen Medien und das so mitbekommt, ist das schon ein sehr großes Herzensprojekt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch daraus machen möchte, ist das, was ich in meiner Fußballkarriere erlebt habe. Dass eine Person da ist, die anderen Mädchen jetzt auch Möglichkeiten gibt. Über den Sport vielleicht sich zu finden, eine eigene Welt oder eine neue Welt vielleicht so ein bisschen aufzubauen. Aber wie bin ich dazu gekommen? Das war 2010 über Discover Football. Und da waren Mädels bei, die gehörten zum Filmteam von der Dokumentation Die schönste Nebensache der Welt von Tanja Bubbel. Und die haben mich gefragt, ob ich in einer Jury mitwirken möchte, die dann Mannschaften auswählen aus von der ganzen Welt, die sich beworben haben, von 42 Teams über Israel, Afrika, verschiedene Länder aus Afrika, Iran und Afghanistan. Und da haben wir Ordner bekommen und jede Mannschaft hatte ihre Geschichte dahinter. Und es war Wahnsinn, es hat mich berührt, wie andere Mädchen, andere Frauen in ihren Ländern kämpfen müssen, nicht nur um Fußball zu spielen, sondern auch zu überleben. Und über den Sport dann halt auch versuchen, andere Wege zu gehen, dass sie anerkannt werden, dass sie überhaupt auch in Ruhe leben können oder beruflich eine Schiene finden, wo sie vielleicht selber auch Geld verdienen können. Und das hat mich so gepackt, sodass ich dann natürlich mit ausgesucht habe, welche Länder eingeladen werden. Da habe ich mich für Sambia entschieden und für Iran, weil Iran, da habe ich eine Spielerin kennenlernen dürfen, die auch in einer Dokumentation war. Und es haben sich Freundschaften Freundschaften entstanden. Eine böse Geschichte. Ich habe 2011 ein Mädchen eingeladen, eine Fotografin und eine andere, diese Spielerin, nach Deutschland zu kommen, zur WM. Ich hatte die Druckerei, ich wollte ein Buch mit den beiden machen. Mary war eine Frauensportfotografin und Nilo war eine auf jeden Fall auch in diesem Beruf irgendwas so, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Und da habe ich den beiden gesagt, sollen wir nicht ein Buch machen, wenn die Weltmeisterschaft in Deutschland ist und Discover Football hat auch wieder ein großes Turnier mit weltweiten Mannschaften und beide waren begeistert. Und ich habe aber nicht, ich wusste nicht, was dadurch entstehen kann. Die Fotografin wurde verhaftet. Ich wollte sie vom Flughafen holen und es war für mich wie den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich kam in eine Situation rein, wo ich mich so schuldig gefühlt habe und jeder hat mir immer gesagt, ja, aber Petra, das war doch gar nicht deine Schuld. Das hat da gar keine Rolle gespielt. Ich hatte die Idee und habe einen Menschen ins Gefängnis gebracht. Nicht ich, das weiß ich ja, es war die Regierung, aber trotzdem war es eine schlimme Geschichte für mich. Und nach dieser Sache habe ich mir gesagt, so, ich möchte mehr machen. Ich möchte nicht solche Situationen schaffen, aber ich möchte in andere Länder rein. Ich möchte einfach versuchen, mit den Menschen dort zu sprechen, dass Fußballspielen für Frauen eigentlich nichts Schlimmes ist und dass viele Dinge für die Frauen eigentlich schöne Sachen sein können, dass es gesellschaftlich auch angesehen wird, dass sie das dürfen und. Und von da an habe ich mich natürlich riesig dafür interessiert. Und mein erstes Land, was ich dann besucht hatte, außer Iran jetzt, wo ich eine Woche war, 2011, 2014 bin ich dann nach Sambia geflogen, weil die haben mich gefragt, ob ich nicht mal vorbeikomme. Und mein Satz ist dann immer, ja, ich schreibe mir das auf meine Liste und wenn ich es schaffe, komme ich mal vorbei. Und Ja, es, ich, 2014 war es soweit. Es war so schön und so neu und auf einmal aber auch so alt, weil ich habe meine Jugend dort gesehen. Die Kinder, wie die dort spielen, wie die miteinander umgehen alle. Alles so familiär, wie es bei uns ja früher auch war. Aber wir haben es hier verlernt. Schade eigentlich. Aber das, was da so ist, auch die in Gruppen laufen die Kinder da überall rum. Entweder haben sie so aus Plastiktüten selbst gebastelten Ball oder die sind unterwegs, wie ich es auch war. Und das war so schön für mich, so ein Rückblick. So vor 40, 50 Jahren war das doch genauso bei mir und all sowas. Es war so toll. Und selbst in diese, ich habe dann auch eine Woche in einem Armenviertel mitgewohnt, bei einer Fußballerin und es war Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn. Das, was viele sich gar nicht trauen würden, aber ich hab's, das war für mich okay, normal, weil mich haben die Menschen dort nicht bedrängt. Die haben sich alle gefreut. Die wollten einfach meine Hand nehmen, um Hallo zu sagen. Und es war so ein schönes Gefühl. Die Kinder haben gelacht, die kamen auf mich zugelaufen und haben sich gefreut. Und haben immer Musungu gerufen, Musungu. Fremder Weißer oder fremde Weiße. Aber die wussten ja auch nicht meinen Namen. Hätten sie meinen Namen gewusst, hätten sie Petra gerufen. Und das war so der erste richtige Kontakt zu einem Erlebnis, wo ich heute noch schwärme, weil es immer noch mein Herz berührt. Und ich weiß, Afrika ist so das, wo ich mich wohlfühle. Das ist ein Kontinent, wo ich mich richtig dich wohlfühle. Mit den Menschen komme ich klar. Und das ist das Schöne. Und ich war dann, als ich das erste Mal hinfliegen wollte, hat eine Freundin mir gesagt, du hör mal, meine Freundin, die arbeitet bei Kindernothilfe und ich glaube, die haben in Sambia eine Organisation, wo die mit zusammenarbeiten. Ich spreche mal mit der. Und dann habe ich, ja, dann sind wir da auch zusammengekommen und dann hat die gesagt, du hör mal, wenn du doch schon nach Sambia fliegst, möchtest du da nicht mal mit Mädchen Fußball spielen? Und dann habe ich natürlich auch wieder, habe ich noch nie gemacht, aber mache ich einfach mal. Und es war ein Erlebnis, das war einmalig. Oder sagen wir mal so, vielleicht aber auch zurückblickend auf meine Zeit, wie ich angefangen habe, egal wo, man war bereit zum Fußballspielen. Und so sind die Mädchen auch. Wenn man denen die Möglichkeiten oder Chancen gibt, dann spielen die gerne irgendwelche, ob es Fußball ist, egal, über Sport ist, die haben diese Angebote nicht. Und wenn man dann so ein Angebot gibt, natürlich sind die gerne dabei. Die haben gar nichts anderes vor, die möchten das, die möchten in der Gemeinschaft auch fröhlich sein. Und natürlich an Fußball. Ja, jeder spricht vom Fußball, die Männer, die Jungs, alle, nur die Mädchen nicht. Und dann kommt da eine her und sagt dann auch noch so, hör mal, wollen wir mal so Training zusammen machen? Das war eine schöne Zeit. Wir haben dann in einer Woche, habe ich glaube ich, 8 Mannschaften trainiert, einmal am Tag und dann zum Schluss ein Turnier veranstaltet. Und das wurde dann über Kindernothilfe unterstützt. Und es war schön, es war wirklich schön. Die Mädchen haben sich gefreut. Wir sind in die Communities gefahren. Es war toll. Und für mich war es auch ein Erlebnis wert, was heute immer noch drinsteckt. Und dann habe ich das über Jahre gemacht und dann kam eine andere Organisation, die mich nach dem Weltrekord halt gefragt hat, man möchte nicht mal zwei, drei Workshops leiten selber, so Coaching-Coaches. Und habe ich gesagt, ja, habe ich noch nie gemacht, aber kann ich ja mal machen. Und dann war das auch wieder eine andere schöne Sache für mich. Aber ich habe immer gemerkt, ich würde es anders machen. Ich möchte Dinge anders gestalten für die Mädchen mehr, ne? Nicht nur für die Leute ringsherum, sondern ich möchte mehr für die Mädchen machen. Und ja, und das habe ich jetzt mit meinem eigenen Projekt dann so gestaltet, dass ich entscheiden kann. So, ich habe 2023 mein erstes Camp gehabt. Ich habe eine mobile Fußballschule in Ghana, aber im Norden Ghanas, in der Upper East Region, wo nicht viele Projekte laufen, weil die meisten sind unten in der Hauptstadt. Und da ist es wirklich, ja, der Boden ist knüppeltrocken, es sind andere Temperaturen, anderes Klima da oben und schwieriger. Also die Armut ist etwas mehr noch im Vordergrund. Und dann habe ich erst gedacht, ich setze dort eine Fußballschule hin, weil die Mädchen kommen ja nirgendwo hin. Und dann habe ich nachher gedacht, nee, dann habe ich da an diesem Ort eine Fußballschule, dann kommen wieder andere Kinder nicht dahin, weil es gibt nicht diese öffentlichen so, ne, Transportmittel. Und dann bin ich durch Corona halt, da hatte ich dann Pause mit Arbeiten und da hatte ich dann auch mir die Zeit genommen, Gedanken zu machen, so, was kann man denn sonst machen? Und dann kam ich auf die mobile Fußballschule. Und ich fahre in die Communities, mache dort ein fünftägiges Fußballcamp. Mädchen werden dann erst von dem Chief und Ensembleman und den Familien ausgesucht. Ich muss natürlich erst Gespräche führen. Ich muss die Menschen dort auch überzeugen, weil es sind da noch so diese Traditionsrollen, dass ein Mädchen oder eine Frau gar nicht so in diesen Sport reingehört, in diesem Fußball schon erst recht nicht. Da ist es auch zum Teil verboten für die Mädchen. Aber nach vielen Gesprächen, ja, ich kann die dann überzeugen, weil ich kann meine Geschichte erzählen, ne? Und die Welt im Moment, die ist offen für fußballspielende Mädchen. Und ich bin da nicht auf Talentsuche. Ich möchte Möglichkeiten geben, dass Mädchen über den Sport erstmal in einem Team sich bewegen, in der Freizeit, ein Freizeitangebot überhaupt geben. Und dass die darüber so viel lernen können, Eigenbestimmung, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Und das möchte ich den Mädchen dadurch geben, durch diese Möglichkeit in so einem Team dann spielen zu können oder trainieren zu können.
Ich finde.
So 2023 war dann das erste Camp. Es war toll, die Mädchen haben alle zum ersten Mal gegen den Ball getreten. Und die haben so einen Spaß gehabt, die hatten so ein Leuchten in den Augen. Und zum Schluss habe ich dann so Gruppenarbeiten gemacht, unter anderem auch, die sollen mal aufschreiben, was ihnen jetzt gefallen hat und was sie sich so vorstellen. Und als erster stand immer da erstmal, die freuen sich, dass sie jetzt auch eine Mädchenmannschaft haben. Das sind Mädchen von 12 bis 16 Jahren. Und dann kam als zweites so, was wir uns wünschen, ist, dass wir auch vielleicht mal eine Bücherei in unserer Community bekommen und einen Computer dabei, dass wir auch mal darüber hinaus Informationen reinholen können und darüber auch lernen können und auch mal in diese Bibliothek uns setzen können und noch mal extra was für Schule machen. Und das sind so Sachen, die packen mich, wo ich denke, ey, das sind einfache Sachen, die man denen wirklich so ermöglichen kann, ne? Was
Ja.
über den Sport dann alles so, ja, möglich gemacht werden kann.
Was du gesagt hast mit dem, du hast in einer Zeit zum Fußball gefunden, in der das für Mädchen auch in Deutschland noch überhaupt keine Selbstverständlichkeit war. Und es gab aber
Ja.
immer Menschen, die dir das ermöglicht haben und auch irgendwie weitere Schritte ermöglicht haben. Und jetzt zu sagen, ich gehe irgendwo hin, wo es eben heute noch keine Selbstverständlichkeit ist, für Mädchen und Frauen in diesen gesellschaftlichen Räumen zu existieren und mach denen diese Räume auf, das ist es ja letztlich,
Ja, genau.
ist eine total coole Geschichte tatsächlich.
Ja, das ist sie auch. Und die Mädchen nehmen es auch so gerne an. Und so nach diesem Camp habe ich dann gesehen, oh, die haben gar keine Trainerin, weil ich möchte, dass Trainerinnen dort dann auch beschäftigt sind, keine Trainer. Und dann habe ich mir gedacht, so nächstes Jahr mache ich einen Workshop Coaching Coaches. Dann sollen die Communities, ich habe mit 4 Communities gesprochen, dann sollen die mir je 3 Mädchen über 18 Jahre sozusagen in einen Workshop schicken, wo wir auf Basic Training Trainerinnen ausbilden, die Lust haben, eine Mannschaft zu trainieren, zu begleiten. Und das habe ich letztes Jahr gemacht. Es war so toll, es war lustig, es war so angenommen und die haben sich so darüber gefreut und haben gesagt, so Petra, wir gehen jetzt in unsere Communities und wir suchen uns Mädchen und wir stellen schon eine kleine Mannschaft zusammen und wollen auch mit denen trainieren, weil dort ging es nicht nur um Trainingsübungen, sondern auch, wie gehe ich mit Kindern überhaupt um und so, ne? Und mal eine ganz andere Seite denen aufzeigen, wie man dann mit Kindern auf einmal überhaupt umgeht, ne? Nicht so als dasselbe, die haben ja das gleiche Problem wie wir und. Nein, die müssen dann, sind in einer Rolle, in einer Verantwortung, wie die dann dadurch übernehmen, sich um andere Kinder zu kümmern, um die auch zu motivieren, um an der Seite zu stehen. Das ist wirklich eine Kette, die sich, dass sich immer wieder mehr Teile anreihen, was deren, wie sag ich mal, ja, Selbstbewusstsein oder halt hier dieses, was sie übernehmen, diese Verantwortung für andere Menschen auf einmal, für andere Mädchen, dass die denen auch zusprechen. Das ist eine Entwicklung, die denen helfen kann, wirklich dadurch zu wachsen und ja, ne, nicht mehr diese traditionelle Rolle übernehmen, so wenn du aus der Schule kommst oder wenn du fertig bist mit Schule, dann wirst du verheiratet, so und dann geht's los mit Kinder bekommen und dann ist das Leben, dann läuft das so weiter und die kommen auch nicht weiter als ihre Mütter, ne? Und durch dieses, was ich dort mache, möchte ich ihnen die Möglichkeit geben, drüber nachzudenken, möchte ich vielleicht weiter Sport machen und darüber kriegen diese Mädchen wieder andere Möglichkeiten, in Dingen anders zu urteilen oder andere Wege zu gehen. Nein, nach der Schule möchte ich studieren, oder ich möchte eine Ausbildung machen. Ich habe jetzt im August habe ich eine Organisation mit dabei, die habe ich reingenommen. We Project, die haben in einer anderen Stadt eine Großstelle, sage ich mal, wo die Organisation sesshaft ist, dass die Mädchen oder Frauen ausbilden in Berufe wie Schreinerei und also Häuser bauen, Straßenbau. Es sind wirklich tolle Ausbildungsmöglichkeiten und die auch oben in der oberen Region Ghanas so gut strukturiert sind, dass Werkstätten solche Mädchen oder Frauen entweder auch als Praktikantin danach mal annehmen, um zu schauen, so, was braucht dieses Mädchen oder diese Frau noch an Unterstützung und dass die auch in solchen Werkstätten dann angenommen werden als Mitarbeiterin, was aber immer wieder auf einem Level stattfindet, dass Frauen oder Mädchen nicht ausgebeutet werden mit Billigjobs, wo die Gefahr besteht, dass die auf der Straße landen, mit Prostitution und viele schlimme Dinge. Und das ist eine Zusammenarbeit, die nochmal wirklich so einen Riesenschritt für die Mädchen auch gibt, sich anders zu entwickeln, als es jetzt vorher ihre Eltern vielleicht gemacht haben oder Großeltern. Ne?
Da sieht man mal, was für eine internationale Sprache Fußball tatsächlich einfach ist und was sich aus dem Fußball heraus auch für Möglichkeiten eben ergeben können. Ich muss mal ein bisschen reingrätschen mit Blick auf die Zeit. Ich würde eine Sache gerne einfach ganz kurz nachliefern. Du hast vorhin so en passant den Weltrekord erwähnt. Es gab 2017 ein Fußballspiel auf dem Kilimanjaro, also in Höhe von 5.729 Metern, das tatsächlich auch geleitet wurde von FIFA-SchiedsrichterInnen und du warst mit damals 55 die älteste Teilnehmerin, hast also diesen siebentägigen Aufstieg mitgemacht und dann auch, ich glaube, 35 Minuten gespielt, ne? Und es gab dann eben tatsächlich also den geglückten Weltrekord. Das wollte ich mal noch nachliefern. Und wir müssen hier zum Ende kommen tatsächlich. Was ich aber auch noch sagen wollen würde, ist, wir haben es schon angesprochen, das Wunder von Taipeh ist zum einen der Film, der über euren Titel damals 81 mittlerweile existiert. Jetzt neu in die Kinos, da bist du nicht Teil des Films, weil Deutschland damals nicht dabei war, aber du hast auch schon viel so bei den Festivals, wo der Film gelaufen ist, mitgesprochen. Über Fußball ist eben Copa 71, über die Weltmeisterschaft 1971 in Mexiko. Und was es ja auch noch gibt, und zwar ab Anfang Juli dann in der ARD und in der Mediathek, ist Mädchen können kein Fußball spielen. Ein Film, der sich also mit deiner Spielerinnengeneration und den Widerständen, gegen die ihr ankämpfen musstet, auch eben immer wieder innerhalb des Verbandes beschäftigt. Auch darauf möchte ich natürlich hinweisen.
Oh
und,
ja.
Dann sind wir jetzt eigentlich schon über alle Zeiten drüber, die wir hier normalerweise so haben. Aber ich würde trotzdem gerne dich abschließend noch fragen. Ende des Monats beginnt ja die Europameisterschaft in der Schweiz. Wie nah bist du denn dran am aktuellen Fußballgeschehen? Wie sehr interessiert dich das und wie blickst du so auf die Entwicklung des Frauenfußballs?
Ich bin immer noch hier der Meinung auch so, wir müssen mehr für die Basis machen, das heißt auch für den Breitensport Mädchenfußball. Da gibt es zu wenig Möglichkeiten noch, um den Mädchen wirklich zu sagen, ihr könnt hier bei uns im Verein spielen. Das finde ich wirklich ganz schlimm. Und da könnte ein bisschen dran gearbeitet werden. Ansonsten gucke ich mir natürlich die EM an und ich drücke auch die Daumen. Und ich hoffe, dass die sich auch weiterhin durchsetzen und nicht vergessen zu kämpfen. Nicht nur auf dem Platz, sondern für das, was außenrum, rings um den Platz passiert. Für sich und für alle anderen Fußballspielerinnen, die es hier in diesem Lande gibt. Die sind Vorbilder. Es geht nicht nur um Spieglein, Spieglein an der Wand. Es geht um Vorbilder sein, die anderen Mädchen wirklich Mut machen, Fußball zu spielen. Weil es Spaß macht.
Ja.
Ja.
So. Das hast du sehr schön gesagt. Also vor allen Dingen finde ich dieses, wie du es jetzt gerade vielleicht sogar ungeplant zusammengebracht hast, auf der einen Seite, dass du sagst, du hast sehr starken Blick auch auf den breiten Sport. Wo können Mädchen wirklich spielen? Ne? Ist ja oft so eine Sache, ja. Dass es einfach in Gemeinden und Städten mal gibt es und mal nicht. Und das ist dann quasi so ein Geburtslotto. Dann auf der anderen Seite die Verbindung eben auch mit den Nationalspielerinnen, die natürlich dann das ganz andere Ende der Skala sind, aber von denen man vielleicht eben auch erwarten können muss, dass sie das mitdenken, dass immer noch wieder Mädchen eben nachkommen und dass es wichtig ist, auch in einer jetzt sehr guten Phase für den Fußball der Frauen weiter nicht nur für die Spitze, sondern eben auch für die Basis mitzudenken und zu kämpfen.
Genau.
Liebe Petra, das war total fantastisch mit dir. Ich hätte auch noch 3 Stunden weiterschnacken können. Vielleicht können wir mal bei anderer Gelegenheit das noch machen. Es hat mir wirklich große Freude bereitet und es ist toll, wie du so erzählst und man merkt, wie sehr du in allem drinsteckst mit deiner Leidenschaft und mit deinem sehr, sehr großen Fußballherz. Also würde mich nicht wundern, wenn man dir irgendwann mal die Brust aufmacht, wenn da tatsächlich ein Fußball buppert. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
Ich habe auch zu danken.
Und
ich freue mich, jetzt dabei gewesen zu sein, um das zu erzählen.
Ja, das war sehr, 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 sehr schön.
Ja, okay.
Und euch, liebe HörerInnen, danke ich auch. Ich sag noch ganz flugs am Ende dieser, ich glaube, zweitlängsten Folge, die wir jemals hatten. Wir gehen jetzt in eine kurze Sommerpause. Natürlich macht der Fußball keine Pause. Die EM steht vor der Tür, wir haben es gesagt. Aber wir haben ja immer am Ende der Saison mit dem Abschluss des Junis hier das Einläuten der Podcast-Sommerpause dieser Tradition bleiben wir treu. Wir hören uns dann danach wieder und ich sage, passt auf euch und aufeinander auf. Tschüss.
Tschüss.